Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Drei Worte, ich bin Theo. Ich weiß nicht, einige von euch habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Das letzte Mal, und das war in Unterseibertenrot, da war ich bei dem Jubiläum im November, wo der Posaunenchor auch gespielt hat. Da habe ich mit einem WG-Kollegen den Paul besucht. Und da kommen wir auch schon zu weiteren Vorstellungen. Ich wohne mit Paul zusammen in einer WG in Gießen. Und Heuchelheim am Vorort und wir studieren dort zusammen Theologie an der FTH. Genau. Und Werner, als du meintest, du hast mich hier vorher noch nicht gesehen, war ich echt erleichtert. Weil das heißt immer, es ist nicht schlimm, wenn ich die anderen Leute nicht kenne. Und das ist noch eine Sache an mir, ich kann mir extrem schlecht Namen merken. Also wenn ihr mich schon mal öfters gesehen habt und denkt, der Theo, der müsste eigentlich meinen Namen kennen, aber ich tue es nicht, dann nehmt es mir bitte nicht übel. Das ist einfach nicht meine Stärke. So Kennzeichen von Autos und Fußballmannschaften, da bin ich gut. Ja? Aber Namen und Geburtstage, da ist echt Fehlanzeige. Genau. Ja, wir wollen uns heute einen Bibeltext angucken. Ich muss mal gerade meinen Pointer rausholen. Der im Lukas-Evangelium steht. Gerade eben haben wir schon wahrscheinlich erahnt durch die Schriftlesung, worum es geht. Lukas 10. Die Geschichte von Martha und Maria. Diese Geschichte, die hat mich schon immer fasziniert. Und zwar auch, weil sie an einer sehr interessanten Stelle steht im Evangelium. Direkt vor dieser Geschichte mit Martha und Maria lesen wir von dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ja, wo Jesus gefragt wird, wer denn der Nächste sei. Und wie Jesus das so oft macht, erzählt er ein Gleichnis und veranschaulicht somit, was er eigentlich sagen will. Direkt nach unserer Geschichte, in Lukas 11, ab Vers 1, da kommen die Jünger zu Jesus und sie fragen ihn, wie betet man eigentlich? Und Jesus erklärt ihnen, wie man betet, anhand des Vaterunsers. Auch ein kirchengeschichtlich sehr bekanntes Gebet, wahrscheinlich das bekannteste, was man auch so als Schüler in der Schule im Religionsunterricht auswendig lernt in der Regel. Und zwischen diesen beiden Geschichten, die so bekannt sind, stehen unsere Verse. Die scheinen vielleicht erst so ein bisschen unterzugehen, aber trotzdem sind sie sehr alltagsrelevant. Und wer eine Bibel hat, der kann mal gerne aufschlagen. Lukas 10, ab Vers 38. Ansonsten, ihr seht es hier auch, ist es an der Wand. Und ich lese. Lukas 10, ab Vers 38. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam. Und eine Frau namens Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich denn nicht darum, dass mich meine Schwester ganz alleine dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha. Du machst dir Sorge und Unruhe um vieles, eins aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Soweit der Text. Jesus ist mal wieder mit seinen Jüngern unterwegs. Er kommt von Jerusalem und wie wir in Vers 38 lesen, kommt er in ein gewisses Dorf. Lukas, der Evangeliumschreiber, der geht nicht näher genau darauf ein, welches Dorf das ist. Ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig für diese Geschichte, aber mich interessiert das dann doch immer und deswegen habe ich nachgeguckt und ich muss auch gar nicht lange gucken, denn Martha und Maria kennen wir auch noch von woanders und zwar aus dem Johannesevangelium. Ja, von der Auferweckung des Lazarus, das ist nämlich der Bruder der beiden, der kommt in dieser Geschichte hier jetzt nicht vor, ja, Johannes 11. Und da erfahren wir, dass das Heimatdorf dieser drei Geschwister Bethanien ist. Bethanien ist also ein kleines Dorf, das liegt ungefähr 3 Kilometer in südöstlicher Richtung von Jerusalem. Und ihr merkt schon so, für Theologen ist es immer wichtig, das Unwichtige erstmal geklärt zu haben, bevor man sich dann richtig mit dem Text auseinandersetzt. Und das wollen wir jetzt machen. Jesus kommt also mit seinen Jüngern nach Bethanien hinein und dort begegnet er einer Frau namens Martha. Wahrscheinlich auf dem Markt, tagsüber auf der Straße. Und ihr wisst das ja auf dem Dorf, wie das so ist. Man sieht jemanden und man hat den noch nicht gesehen. Und dann weiß man auch, der kann nicht von hier kommen, weil sonst wüsste man ja, wer das ist. Der einzige Unterschied ist, dass man bei uns hier in Deutschland auf dem Dorf, ich komme auch vom Dorf, ich weiß das, guckt man dann erstmal ein bisschen kritisch. So, Eindringling. Ne? Und wenn er dann noch so aussieht, als würde er aus der Stadt kommen, dann ist schwierig. Aber damals, in dem alten Israel, so vor fast 2000 Jahren, da war das nochmal ein bisschen anders. Und zwar wurde da Gastfreundschaft, auch bei Fremden, mindestens mal so groß geschrieben wie bei uns Pünktlichkeit oder Mülltrennung. Und deswegen war es völlig selbstverständlich, dass man einen Fremden, wenn man ihn sieht, der wahrscheinlich schon ein gutes Stück auch gereist ist, wahrscheinlich Durst und Hunger hat, sich ausruhen will, dass man den zu sich einlädt, um ihn erstmal sich ausruhen zu lassen, bevor der dann seines Weges weiterzieht. Und so geht Jesus also mit Martha mit in ihr Haus. Martha lernen wir hier als eine sehr gastfreundschaftliche Frau kennen. Und diese Martha, die hat eine Schwester namens Maria. Von der lesen wir in Vers 39. Maria setzt sich zu Jesu Füßen, als er kommt und redet. Maria war wahrscheinlich zu Hause, zumindest lesen wir nicht, dass sie mit auf dem Markt war. Und als Jesus kommt, dann nimmt sie Platz zu Jesu Füßen, hört auf seine Worte. Und dieses zu Füßen setzen, das ist auch ein bisschen ungewohnt bei uns heutzutage. Man sitzt ja eher auf Augenhöhe mit jemandem, ja auch in der Schule. Und früher war das aber völlig normal. Als Schüler zum Beispiel setzte man sich zu die Füße des Lehrers, von dem man etwas lernen wollte. Ja, das war ein Zeichen von Respekt, von Anerkennung und Ehrerbietung. Und ich glaube auch aus noch einem Grund. Und zwar kommt die Idee daher, meine Eltern haben einen Hund. Also eher so einen halben Hund, so ein rauher Dackel. Der wurde sich nur dafür angeschafft, eigentlich für die Jagd und weil der nicht so groß ist, dass er nicht an den Küchentisch kommt. Und dieser rauher Dackel, der kommt immer in die Küche, wenn man da am Essen ist und setzt sich dann zu den Füßen von den Leuten, die am Tisch sitzen und essen. Und dann fokussiert er nur die Leute, die über ihm sitzen und hofft darauf, dass irgendwas vom Essen vielleicht runterfallen würde. Also ein Stück Wurst oder Käse. Und dann ist alles andere erstmal egal. Der sitzt da einfach, der sitzt auch eine halbe Stunde, vielleicht sogar eine Stunde, solange es noch gut riecht und Essen runterfallen könnte. Und normalerweise liegt er eigentlich im Körbchen, schläft oder spielt mit etwas oder beobachtet von der Haustür aus vielleicht noch die Einfahrt und bellt dann den Postboten grundlos an. Aber sobald jemand den Kühlschrank aufmacht, kommt er in die Küche getrippelt und setzt sich unter den Tisch. Dann ist alles andere egal. Da kann der Knochen noch so gut schmecken und der Postbote noch so lecker aussehen, dann ist das Einzige, was wichtig ist, die Leute über ihm am Tisch. Jetzt saß Maria natürlich nicht zu Jesu Füßen, weil sie gehofft hat, dass Essen runterfällt. Denke ich mal zumindest. Nein, Maria saß zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Sie saß einfach da und achtete auf das, was Jesus sagt. Und genau das ist das, was Martha so richtig aufregt. Dieses Rumsitzen und Zuhören von Maria. Denn Martha sitzt nicht rum. Martha macht sich viel mit der Bedienung zu schaffen. Das lesen wir in Vers 40. Und diese beiden Verse, Vers 39 und 40, die sind eine ziemlich krasse Gegenüberstellung von diesen beiden Schwestern aus Bethanien. Man kann fast sagen, sie sind so, ja, wie so eine negative und eine positive Seite verbunden mit diesem kleinen Wörtchen aber. Dieses Aber macht deutlich, dass sie völlig unterschiedlich sind. Und obwohl Martha anfangs eigentlich diejenige war, die Jesus eingeladen hatte, so wird sie doch mehr und mehr und zu einem warnenden Beispiel. Und hierbei lohnt es sich auch, einmal einen Blick in den griechischen Text zu werfen. Denn was im Deutschen hier mit der Schlachter als sich mit der Bedienung zu schaffen machen übersetzt wird, das heißt eigentlich im Griechischen wortwörtlich, von vielem hin und her gezogen zu sein. Und das zeigt uns Folgendes. Martha denkt sich nicht, es wäre ja ganz schön, wenn ich mich jetzt, anstatt auf Jesu Worte zu hören, einfach mit der Bedienung beschäftige und ihm dann nicht zuhören muss. Martha legt sich diese Ablenkung gar nicht selber in den Weg. Nein, sie wird hin und her gezogen. Das passiert mit ihr. Die Ablenkung muss erst gar nicht geschaffen werden, sondern die ist automatisch da. Es geht also darum, Initiative zu ergreifen. Und auch hierin unterscheiden sich die beiden Schwestern komplett. Denn Maria sitzt zu Jesu Füßen und hört ihm zu und Martha ist mit der Bedienung beschäftigt. Aber wie kommt das? Hat Maria nicht eigentlich genauso viel Grund, mit der Bedienung beschäftigt zu sein? Schließlich ist Jesus ja auch ihr Gast und es ist ihr Haus. Was machen die beiden so anders? Diese Frage, die hat sich Martha wahrscheinlich auch gestellt. Und sie kommt mit ihrem Ärger über ihre faule Schwester, die da nur rumsetzt, und über ihr Unverständnis, warum Jesus dazu nichts sagt, kommt sie zu Jesus und fährt ihn voll an. Herr, kümmerst du dich denn nicht darum, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Während Maria also still zu Jesu Füßen sitzt, auf das Acht gibt, was er sagt, wie ein Hund unter dem Tisch, der aufs Essen wartet, so ist Marthas Fokus doch ein gänzlich anderer. Sie hat sich selber im Blick, ihr Tun und ihr Schaffen und dann auch das, was sie so richtig auf die Palme bringt. Maria, diese faule Schwester, die nur rumsetzt und sie dabei ganz alleine dienen lässt. Nicht Jesus und das Hören auf sein Wort hat sie im Blick, sondern nur diese vermeintliche Ungerechtigkeit, die ihr gerade widerfährt. Obwohl sie das doch eigentlich alles für Jesus tut. Und der scheint es gar nicht wertzuschätzen. Und so platzt sie voll in das Geschehen und motzt Jesus an. Jetzt könnte man natürlich sagen, Martha, was soll das? Stell dich doch nicht so an. Aber ich kann Martha echt gut verstehen. Ich meine, sie war es ja, die Jesus eingeladen hatte. Sie war es, die sich hier gerade eben den Buckel rundschuftet, damit Jesus eine gute Zeit hat, damit er Essen bekommt. Und sie ist nur mit der Bedienung beschäftigt. Eine gute Gastgeberin will sie sein. Und Jesus, für den sie das alles tut, der hat eigentlich gerade nur Augen für Maria, gar nicht für sie. Ist das nicht wirklich ungerecht? Schauen wir uns Jesus' Antwort an. Jesus sagt zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles, eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil der Welt und das soll nicht von ihr genommen werden. Was? Marthas Reaktion hätte ich mal gerne gesehen. Eine Antwort hatte sie erwartet, ja, aber so eine garantiert nicht. Martha fällt hier aus allen Wolken und klatscht auf den harten Boden der Realität. Warum antwortet Jesus so, so uneinfühlsam? Versteht er sie gar nicht? Was soll das, Jesus? Warum antwortest du so? Kurz gesagt, es war nötig. Und das sehen wir daran, wie Jesus seine Antwort beginnt. Er spricht sie an mit Martha, Martha. Jesus spricht sie an mit dem Namen und das nicht nur einmal, sondern zweimal, wie wir lesen. Und das ist schon etwas eher Ungewöhnlicheres. Das finden wir im ganzen Neuen Testament insgesamt nur dreimal, dass Jesus jemanden doppelt mit dem Namen anspricht. Einmal in Lukas 22, Vers 31, wo Jesus Petrus ankündigt, dass er ihn verleugnen wird. Und er sagt zu ihm, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Dann in Apostelgeschichte 4, Vers 9, ihr kennt die Geschichte, die Bekehrung von Saulus zu Paulus, wo er auf dem Weg ist, auf dem Pferd und dann auf einmal kommt dieses helle Licht. Paulus fällt vom Pferd auf den Boden und dann ertönt diese Stimme aus dem Himmel, die sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist schon wirklich interessant, dass Jesus diese drei Menschen, Petrus, Paulus und Martha, in diesen Situationen doppelt mit ihrem Namen anspricht. Bei Paulus' Bekehrung in Apostelgeschichte 4 macht Jesus das, dass er seinen Namen zweimal anruft, um ihn aus seiner verbitterten Verfolgung rauszuholen. Paulus, sein größtes Ziel war, diese Christen zu töten und möglichst diesen Glauben, diesen Irrglauben, wie er meinte, im Keim zu ersticken. Er war so voll Hass auf Jesus Christus und auf alle, die ihm nachfolgten, dass Jesus ihn erstmal herausrufen musste, um ihn dann wieder richtig anreden zu können. Und auch bei Petrus musste Jesus ihn zweimal anreden, um ihn auf die Verleugnung hinzuweisen, um ihn diese Dringlichkeit wahrzumachen. Er hat ihn gewarnt davor, dass der Teufel probiert, ihn zu sichten wie den Weizen und hat ihn davor gewarnt, sich nicht abernten zu lassen. Aber Petrus, der hat diese Dringlichkeit der Situation wirklich erst im Nachhinein verstanden. Als das passierte, was er sich im Traum nicht hätte denken können. Erst hat er gesagt, er geht mit Jesus ins Gefängnis und wenn sein muss, sogar in den Tod. Und dann verleugnet er seinen eigenen Herrn. Tja, und Martha? Martha hat Jesus nicht verfolgt wie Paulus. Und sie ist auch nicht im Begriff, ihn zu verleugnen, so wie Petrus das tut. Und doch muss Jesus sie zweimal anreden. Denn Martha hatte ein Problem. Sie verkennt Jesus. Sie verkennt die Wichtigkeit dieser Situation, des Hörens auf seine Worte. Eigentlich dachte Martha, die richtige Sichtweise zu haben. Eine gute Gastgeberin zu sein und sich möglichst doll genug ins Zeug zu hängen, damit es Jesus gut geht. Aber das war gar nicht das, was Jesus wollte. Wie er selber sagt, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles, eines aber ist Not. Martha macht viel. Und das ist auch nichts, was per se jetzt schlecht ist. Aber es gibt einen springenden Punkt, warum Jesus Martha hier so hart zurechtweisen muss. Es gab nämlich etwas, das anstelle von diesem ganzen Bedienen und Schaffen viel wichtiger gewesen wäre, es zu tun. Und das ist das Hören auf Jesu Worte. Martha verkennt die Wichtigkeit des Hörens auf Gottes Wort und hat anstattdessen Belanglosigkeiten im Blick und wird von einem zum anderen gezogen. Aber ihr Blick ist nicht auf dem einen, was Not ist. Bei diesem Vers mit dem einen, was Not ist, muss ich immer an Meister Röhrig denken. Ich weiß nicht, ob ihr die Werner-Comics kennt oder die Filme. Ihr müsst euch nicht melden, das ist sau peinlich, ich weiß. Aber mal so kurz für den Kontext, das ist, also Werner ist jetzt nicht auf diesem Bild. Das ist so ein Zeichentrickjunge und der ist in der Ausbildung in Hamburg und der macht zum Klempner. Und der links, das ist Meister Röhrig, das ist sein Meister und rechts das Eckhart, das ist der Altgeselle. Und diese Filme, die sind so ein bisschen, die nehmen das Ganze so auf die Schippe. Ja? Die werden da alle sehr überzeichnet dargestellt. Und der Meister Röhrig, der ist so ein typischer Chef da. Der kann das eigentlich selber alles gar nicht und der denkt aber immer, er hat den richtigen Plan. Und der regt sich über alles auf, über den kleinsten Fehler. Und eines, was er oft sagt, ist, tut das der Not. Immer wenn er irgendwas nicht mag, wenn er mit irgendwas unzufrieden ist, dann sagt er immer, sag mal Eckhart, tut das der Not, dass das so ist. Tut das Not, dass das Moped so laut ist oder dass da dieses Schnüffelstück ist, das da rumliegt. Und das könnten wir hier jetzt auch fragen. Jesus, tut das Not wirklich? Tut das Not das eine? Jesus antwortet entschieden mit, ja, das tut Not oder das ist Not. Das Hören auf Gottes Wort ist Not. Es ist nicht nur Not, es ist das eine, was Not ist. Das wissen wir, aber der Teufel weiß es auch. Und er hat großes Interesse daran, uns von dem Hören auf Gottes Wort wegzukriegen. Wilhelm Busch hat einmal Folgendes dazu gesagt. Ja, das neue Leben aus Gott verlangt nach Nahrung. Der Apostel Petrus sagt, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch als das jetzt geborene Kindlein, auf das ihr durch dieselbe zunehmt. Und der Hebräerbrief schreibt, den Vollkommenen aber gehört starke Speise. Beides, Milch und starke Speise, haben wir in der Bibel. Gottes Wort, die Bibel, ist in Wahrheit die Nahrung für das neue Leben aus Gott. Wer also im Glaubensleben zunehmen will, der muss Bibelleser werden. Es sage doch keiner, ich habe keine Zeit, nicht wahr? Wenn man es auch noch am eiligsten hat, findet man immer noch Zeit, Nahrung für seinen Leib zu sich zu nehmen. Ich habe jedenfalls noch nicht gehört, dass einer von lauter Arbeit und Eile verhungert sei. Nun, dann werden wir auch Zeit finden, unserem innigen Menschen Geistesnahrung aus dem Worte Gottes zu geben. Aber, und darauf muss ich mit allem Ernst hinweisen, es geht nicht ohne Kampf ab. Wenn man sich täglich einige stille Zeit über der Bibel nehmen will. Der Teufel hat nicht viel dagegen, wenn wir unter Gottes Wort gehen, in Predigten und in Vorträgen. Ich will den ausgestreuten Samen schon wegnehmen, denkt er sich, wie im Gleichnis vom Sämann. Aber wenn wir anfangen, täglich die Bibel zu lesen, dann wird's ernst. Solche Menschen muss er verloren geben und darum sucht er es, mit allen Mitteln zu verhindern. Also, wer Bibelleser sein will, der muss es dem Teufel zum Trotz tun. Was Pastor Busch hier sagt, das klingt hart. Aber es ist wahr. Das sehen wir an Martha und wir kennen es auch aus unserem eigenen Leben. Wie oft kommt es mal vor, dass man morgens schlecht aus dem Bett kommt und dann bleibt man nochmal 10, 15 Minuten länger liegen und dann auf einmal guckt man auf die Uhr und merkt, jetzt muss ich aber richtig ran. Und was ist es dann, was am ehesten wegfällt, vor der Arbeit oder vor der Schule? Ist es das Butterbrot, der Kaffee oder das Hören auf Gottes Wort? Wir haben ja alle ein volles Leben und drehen ja nicht Däumchen. Das ist ja klar. Wir gehen zur Schule und zur Arbeit und dann haben wir wahrscheinlich auch noch einen Dienst in der Gemeinde und noch Familie und die nimmt ja auch viel Zeit in Anspruch. Und diese Dinge sind alle wichtig und richtig. Versteh mich nicht falsch. Aber sie verlieren dann an Priorität, wenn es an der Zeit ist, auf Jesu Worte zu hören. Und das sehen wir bei Maria. Als Jesus redet, setzt sie sich zu seinen Füßen und hört auf seine Worte. Davor war sie wahrscheinlich auch am Schaffen und Machen und saß nicht faul herum. Denn im Text steht, dass sie sich erst dann hinsetzt, als er redet. Ja, sie ließ alles stehen und liegen, tut alles beiseite und setzt sich. Dann ist der Fokus nur bei Jesus für die Zeit, wo er redet. Das klingt ja irgendwie so einfach, aber an Martha haben wir gesehen, das ist gar nicht so einfach. Denn es ist viel leichter, seine Aufmerksamkeit den Dingen zu widmen, die darum schreien, und zwar viel, viel lauter und offensichtlicher, als Gottes Wort das tut. Wenn ich zum Beispiel nicht zur Arbeit komme, dann werde ich ziemlich sicher einen Anruf erhalten. Dann wird sich erkundigt, warum ich nicht erschienen bin und was das soll. Oder wenn ich einen Beitrag nicht rechtzeitig zahle, dann werde ich durch einen Brief erinnert, ein paar Tage später. Und die haben ziemlich überzeugende Mittel, ja, durch Strafen und so, dass man es dann doch möglichst schnell wieder nachholt. Aber Gottes Wort drängt sich nicht auf. Jesus hat ja auch Martha nicht einfach so aus ihrem Machen und Tun rausgezogen, sondern er hat gewartet, bis sie zu ihm kommt. Jesus zwingt niemanden, auf seine Worte zu hören. Oder hat er Maria etwa dazu gezwungen? Nein, Maria setzt sich aus freien Stücken zu seinen Füßen, als er redet. Und diese Entscheidung stellt Jesus lobend dar. Maria hat das getan, was Not ist. Sie hat den Teil erwählt, der nicht von ihr genommen werden soll. So sagt Jesus es. Es wurde ihr nicht aufgedrückt, sie hat es erwählt. Die Wahl lag bei den beiden Schwestern. Beide mussten eine Entscheidung treffen. Beide haben eine Entscheidung getroffen und haben ihre Aufmerksamkeit dem gewidmet, von dem sie dachten, dass es gerade am nötigsten wäre. Jesus nachzufolgen und mit ihm zu leben, regelmäßig auf sein Wort zu hören, das ist kein Selbstläufer. Aber damit sage ich euch ja nichts Neues. Es ist ein Kampf, denn der Teufel hat damit ein gewaltiges Problem. Wenn wir konsequent Jesus nachfolgen und zu sogenannten Bibelleser werden, wie Pastor Busch es nennt. Wenn der Teufel ein Problem mit etwas hat, dann können wir aber wissen, dass es goldrichtig ist, es trotzdem zu tun. Und wie wertvoll das Lesen von dem Worte Gottes ist, das hat schon der Psalmist von 119 erkannt. Wir haben es vorhin im Lied gesungen, das klingt wahrscheinlich noch im Ohr, und er schreibt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Gottes Wort ist die Wahrheit. Wahrheit, die Lüge aufdeckt. Es ist ein Licht, das die Finsternis durchbricht und klare Sicht gibt. Wer schon mal im Wald von euch war bei Nacht, der weiß, dass es ziemlich dunkel werden kann. Ja, und wenn dann noch der Mond hinter die Wolken geht, dann ist es so stockdunkel, dass man teilweise so die ausgestreckte Hand nicht mehr richtig sehen kann. Gut, wer da eine Taschenlampe mit dabei hat. Besser noch, wer sie anschaltet. Mit anderen Worten, in dieser Welt, wo der Teufel sein Unwesen treibt und probiert, Leute von der rettenden Botschaft des Evangeliums fernzuhalten, damit sie bloß nicht Jesus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, nachfolgen. Und wenn sie es dann doch tun, mit aller Kraft probiert, von ihm wieder loszukriegen, möglichst viel Steine in den Weg legt und probiert, ihre Aufmerksamkeit von ihm abzulenken. Gut, wer in dieser Welt, in all den Dunkelheiten und Verwirrungen, Gottes Wort bei sich hat. Besser noch, wer es liest. Gottes Wort zu haben und es nicht zu lesen, ist wie im Wald nachts eine Taschenlampe zu haben, die man nicht anschaltet. Es ist völlig nutzlos. Ja, damit es seinen Zweck erfüllt, muss man es zu sich reden lassen, zu seinem Herzen. Und deshalb ist es Not, auf Gottes Wort zu hören und sich dafür bewusst Zeit einzuräumen, wie Maria es tat, die sich bewusst hinsetzt, alles andere stehen lässt und diese Zeit nur Jesus widmet. Weil sonst passiert ganz schnell das, was Martha passiert ist. Dass man in der Eile und diesen ganzen Sachen, die man noch erledigen muss, das völlig hinten runterfallen lassen muss. Wie es aussehen kann, sich täglich Zeit dafür zu nehmen, auf das Hören, auf Gottes Wort, das zeigt uns der Herr Jesus selber. Ja, in Markus 1, Vers 35 lesen wir, und früh am Morgen, als es noch dunkel war, stand er auf, er ging an einen einsamen Ort und betete dort. Und wir merken, Jesus ist kein Mann der Theorie. Der sagt nicht Leuten, dass es gut ist, etwas zu tun und lässt es dann, sondern der tut selber. Jesus nimmt sich bewusst früh am Morgen dafür die Zeit, mit seinem himmlischen Vater zu reden und auf seine Worte zu hören. Er geht dafür an einen einsamen Ort, bevor der ganze Alltagsstress losgeht, bevor die Jünger zu ihm kommen. Und somit räumt er die mögliche Ablenkung aus dem Weg, so gut wie es geht. Und wer ist bitte schön ein besseres Vorbild als Jesus, was das angeht? Gott zwingt uns sein Wort nicht auf. Er hat es uns gegeben, damit wir darauf hören dürfen und danach leben können. Und nicht, weil er es will und sonst nichts weiter, sondern weil es gut für uns ist. Gott will unser Bestes. Er will damit unseren Glauben stärken und durch die göttliche Kraft, die auch der Heilige Geist dann wirkt, uns dadurch verändern. Wachstum im Glauben schaffen. Und darin liegt der besondere Wert des Hörens auf Gottes Worte. Das soll nicht von ihr genommen werden, sagt Jesus. Martha macht sich Sorgen um vieles. Um Dinge, die auf die Ewigkeit gesehen doch relativ kurzlebig sind. Und somit nicht auf das, was wirklich Not ist. Diese Dinge, die verdienen nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie Gottes Wort. Unser menschliches Gehirn hat oft ein Problem damit, das zu verstehen und dann auch noch ins Leben umzusetzen. Das sind ja zwei Schritte, weil unsere Umgebung uns was anderes probiert, weiß zu machen. Und wo ist dann unser Blick? Sehen wir auf Jesus oder doch eher auf uns selber, wie Martha es getan hat und auf die ganzen Dinge, die ja auch noch zu tun sind, links und rechts? Immerhin scheinen die ja auch wichtig zu sein. Aber diese ganzen Dinge und alles, was sie versprechen, das hat keinen Ewigkeitscharakter. Es wird einmal völlig egal sein, wo ich im Urlaub gewesen bin, was für eine Marke meine Uhr hatte, mit welchem Modetrend ich mitgegangen bin oder was für eine Größe die Felgen in meinem Auto haben. Da wird irgendwann niemand mehr nachfragen. Aber Gottes Wort ist anders. Gottes Wort hat Ewigkeitscharakter. Denn Jesus sagt davon, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Der Blick auf Jesus und das Hören auf sein Wort rückt die Verworrenheit und das ganze Chaos in unserem Herzen und in unserem Leben doch wieder in ein geordnetes Muster. Es bringt Licht in diese Dunkelheit und lässt uns erkennen, was wirklich Not ist. Das vermag allein Gottes Wort. Klare Sicht im Nebel zu schaffen und Licht ins Dunkle zu bringen. Täglich Jesus mehr und mehr ähnlicher zu werden und zu solchen Nachfolgern zu werden, die klare Kante zeigen können, weil sie fest in Gottes Wort verwurzelt sind, weil sie zu Bibellesern geworden sind. Und über die muss sich der Teufel dumm und dämlich ärgern. Und ich hoffe, das ist uns heute einmal mehr klar geworden. Man kann sich Sorgen und Unruhe um vieles machen, eins aber ist Not. Und das ist eine Entscheidung, die man täglich trifft. Heute, morgen und an jedem Tag danach, bis wir einmal beim Herrn sind. Dafür wünsche ich euch Gottes Segen. Und wir beten. Vater im Himmel, wir wollen dir herzlich danken für dein Wort, das du uns gibst. Danke, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass wir darin ja, dich mehr und mehr erkennen dürfen. Danke für deinen Sohn, der für uns am Kreuz gestorben ist und durch den wir Erlösung haben und durch den wir gerecht vor dir stehen dürfen. Danke, dass wir befreite Menschen sind, die frei durch diese Welt gehen können und die, ja, die frohe Botschaft den anderen Leuten verkünden dürfen. Amen. Und so segne euch der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Eine gesegnete Woche.